Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Der Kompressor-Podcast ist hier. Hallo, ich bin Timo Grampes und wieder mal erstaunt, wie schnell dieses Jahrzehnt doch vergangen ist. Für uns ist das Anlass, nochmal genauer hinzuschauen, was es uns gebracht hat. Popkulturdiskurs technisch. Wir schauen auf Popkulturdiskurse der vergangenen 10 Jahre. Heute auf Klassismus und Klassenkampf. Was hatte uns die Popkultur darüber zu erzählen? Was sind die größeren Linien? Kulturwissenschaftler Christian Huberts war es das. Hallo.
Hallo.
Also, was ist Ihre These zu Klassismus und Popkultur in diesem Jahrzehnt?
Nun, die These ist so ein bisschen zweitliedrig. Einerseits kann man sagen, dass also Klasse viel mehr thematisiert wird mittlerweile in populären Medien, gleichzeitig aber auch nicht immer so, wie man das vielleicht möchte. Also es gibt eine Bewegung hin zu mehr Auseinandersetzungen, aber die Auseinandersetzung, ja, entweder versandet sie so ein bisschen auf der Oberfläche oder sie dreht halt einfach nur quasi den Klassismus, so einen negativen Klassismus, um in einen positiven, wo dann vielleicht auch sowas wie Armut romantisiert wird, statt sich wirklich mit den Gründen von Armut auseinanderzusetzen.
Dann gehen wir in die Beispiele. Die führen uns erstmal ins Feld Gaming.
Dress Detective. The city awaits.
Disco Elysium hören wir. Dieses Game finden Sie sehr wichtig. Vor dem naheliegenden Warum würde ich aber gerne erstmal hören, was zu worum geht's und wie funktioniert das eigentlich?
Ja, Disco Elysium ist ein Rollenspiel. So ein klassisches Rollenspiel, wo man sich einen Charakter gestaltet mit verschiedenen Charaktereigenschaften und dann eben im Fall von Disco Elysium versucht, einen Mordfall aufzuklären. Das Spannende ist aber, dass das Spiel eben einmal anders wie andere Rollenspiele auf sowas wie Kämpfe verzichtet und stattdessen eher voll einsteigt darauf, dass man über Dialoge eben diesen Fall löst, Konflikte thematisiert. Und diese Welt, in der das spielt, ist im Eng angelegt an unsere. Vor allen Dingen findet man dort viele Klassenkonflikte und verschiedene Ideologien, die dort aufeinandertreffen, zwischen denen man sich irgendwie Rollenspielen verhalten muss.
Dann ist jetzt die Zeit gekommen fürs Warum. Warum ist in einem ganzen Jahrzehnt mit Millionen von Games dieses Disco Elysium so entscheidend, wenn wir über Klassismus und über Klassenkampf sprechen?
Na, das ganze Jahrzehnt war auch so ein bisschen das Jahrzehnt der Independent Games, also der unabhängig produzierten Spiele. Das fing, also ne, das Jahrzehnt dann 2010 schon mit Spielen wie Card Life an, die eben ja im Prinzip die Armutserfahrung vieler Spielentwickler, die ohne großes Studio im Rücken Spiele machen mussten, dann eben auch repräsentiert haben. Und Disco Elysium ist so ein bisschen das Endergebnis dieses Jahrzehnts, eines langen Prozesses. Die Entwickler von Disco Elysium haben sich vor kurzem auch bei einer Dankesrede für den Video Game Award explizit bei Marx und Engels bedankt für politische Bildung, die sie da genossen haben. Also es ist ein Spiel, was eben ganz explizit Klassenpolitik thematisiert, von eben den Extremen des Neoliberalismus bis zu einem extremen Kommunismus, den man da eben im Spiel mit anderen Figuren besprechen kann und dessen Auswirkungen man eben auch in der Spielwelt sieht, also von Dockarbeitern, die ausgebeutet werden, über Dorfbewohnern eines Fischerdorfs, die durch Gentrifizierung eben aus ihrem Dorf langfristig vertrieben werden. Und als Spielfigur, als Protagonist muss man eben immer wieder auch Entscheidungen treffen, die diese Prozesse beschleunigen, verlangsamen oder wo man manchmal eben auch erlebt, dass man gegen diese mächtigen Strukturen gar nichts unternehmen kann, sondern die Armut so verfestigt ist in dieser Welt und die quasi neoliberalen Kräfte, die im Hintergrund arbeiten, sich da so fest verwurzelt haben.
Und Klassenkampf ist Diskursthema auch in diesem Game.
Genau, es ist halt nicht so eine Oberfläche, so ein Setting, was die Spielentwickler integriert haben, um das Spiel irgendwie so ein bisschen edgy zu machen oder so ein bisschen spannend, aber dann macht man nichts mit, sondern es ist wirklich Teil des Spiels. Auch dieser Mordfall, es beginnt eben so als klassischer Mordfall, selbst der wird dann eben schnell sehr politisch. Man stellt fest, okay, hier gibt es anscheinend Gewerkschaftsgruppen, die involviert sind, aber genauso auch große Konzerne. Und man muss eben dann sehr schnell nicht nur diesen Mord aufklären, sondern auch aufklären, wie diese verschiedenen politischen Gruppen miteinander verwickelt sind und wie sie eben an unterschiedlichen Strängen ziehen, entweder den Arbeitern mehr Freiheit verschaffen wollen oder eben ja, ihre kapitalistischen Pfründe irgendwie weiter bewahren wollen. Wobei es eben auch im Spiel glücklicherweise nicht diese ganz klaren Gut-Böse-Zuschreibungen gibt.
Gehen wir noch auf ein zweites Game-Beispiel. Das hat mich schon wegen seines Retro-Sounds völlig in seinen Bann gezogen. Haben Sie gerade auch schon angesprochen. Da war es mir fast schon egal, worum es eigentlich geht. Card Life aus dem Jahre 2010, aber so richtig bekannt geworden, wohl erst durch die Verbreitung auf der Plattform Steam 2013. Die Handlung klingt erstmal überschaubar. Ich bin entweder Winnie, Andres oder Melanie und je nach Wahl verkaufe ich dann Bagels, Kaffee oder ich schmeiße einen Zeitungsstand. Was macht denn dieses Game mit der so unspektakulär daherkommenden Handlung Card Life zu einem ihrer popkulturellen Klassenkampf-Highlights des vergangenen Jahrzehnts?
Na, normalerweise verkörpern wir ja in Spielen so klassische Helden aus irgendwelchen Königsfamilien oder so. In Card Life ist es eben ganz anders. Da spielen wir Migrantinnen, da spielen wir alleinerziehende Mütter und eben mit allen Problemen, die das mit sich bringt. So, es ist halt eben keine Machtfantasie, sondern um so seinen Zeitungsstand am Leben zu halten, um seinen Kaffeestand am Leben zu halten, muss man wirklich rund um die Uhr arbeiten. Es ist ein sehr schweres Spiel, was eben stellenweise eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Also man erlebt, man erlebt wirklich, es fühlt sich wie ein ständiger Überlebenskampf an, der eben auch an den Rändern eben dann auch viele andere Probleme thematisiert. Als alleinerziehende Mutter zum Beispiel reicht es halt nicht einfach, dass dieser Stand läuft. Man muss auch immer wieder die Termine beim Sozialamt nicht verpassen. Es kann halt permanent was schiefgehen und dieses Spiel spielt eben ein bisschen mit dieser Armutserfahrung, dass man eben so drinsteckt in diesen Strukturen, dass man eigentlich langfristig immer was falsch macht und der Ausstieg aus dieser prekären Situation umso schwerer ist.
Wir sprechen über Klassismus und Klassenkampf im vergehenden Jahrzehnt, Popkultur, Diskurs theoretisch und praktisch anhand von Beispielen. Jetzt geht's um den Film, der mir nach dem Kinoabend zugegebenermaßen eine sehr unruhige Nacht beschert hat und der mich sehr ambivalent zurückgelassen hat. Der Joker ist es. Hier hören wir einen Auszug erstmal aus der berüchtigten Schlussszene. Joker im Fernsehstudio im Gespräch mit dem Fernsehmoderator gibt zu, dass er 3 Wall Street Banker erschossen hat und er legitimiert sein Handeln.
It's been a rough few weeks, Murray. Ever since I killed those 3 Wall Street guys.
Okay, I'm waiting for the punchline.
There is no punchline. It's not a joke.
Well, let me get this straight. You think that killing those guys is funny?
I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not.
Ja, töten als legitimer Akt gegen das System der Reichen. Was steckt da für Sie drin?
Ja, ganz spannend. Und gerade in dieser Szene finde ich eben auch, dass da so die Intention des Regisseurs sehr deutlich wird. Er hat sich im Vorfeld auch immer sehr deutlich geäußert, dass er so empfindet, dass man quasi gar keine Witze mehr machen darf. Todd Phillips hat ja vorher so Filme wie die Hangover-Filme gemacht. Und seine Reaktionen auf diese vermeintliche identitätspolitische Zensur, die jetzt seiner Meinung nach stattfindet, hat er auch so ein bisschen diesen Film gemacht. Und das zeigt so ein bisschen die Widersprüche dieses Films, der einerseits versucht, eben so einen Klassenkonflikt darzustellen, der Joker, der eben nicht in irgendein Säurebecken fällt und so zum Joker wird, sondern ja quasi in das Säurebecken der Gesellschaft fällt und dadurch zum Joker wird. Nur er hält das dann eben nicht durch und aus diesem Klassenkonflikt, aus diesen eigentlich ganz spannenden Themen wird dann ja einfach nur so ein anarchistisches Aufbegehren. Also der Joker sagt selbst doch, er versteht sich nicht als politisch, es ist dann eben auch auf den Straßen nur so ein Mob, der dann halt ein paar reiche Leute umbringt, aber eigentlich auch die Gründe der Armut, die Strukturen, die dahinter stehen, gar nicht thematisiert oder in der Handlung irgendwie noch aufgreift oder löst.
Ich habe gefragt, was ist es denn, was mich so ambivalent zurückgelassen hat jetzt mit diesem Film? Da ist ja diese Figur, auf die mir der Film einen ganz anderen neuen Blick ermöglicht. Also der Joker, mit dem ich irgendwie mitfühlen kann, mit dem ich Mitleid haben kann. Aber gleichzeitig ist da eben diese Legitimierung von Aggressivität und Gewalt ein Einverständnis, das der Film da gibt. Das ist ja letztendlich im Stile politischer, rassistischer Einpeitscher, die ihre Anhängerschaft mobilisieren, die sie anstacheln zur Gewalt gegen Andersdenkende. Also in diesem Sinne wäre ja auch Joker der Autoritäre, im konkreten Fall zudem offensichtlich größenwahnsinniger Einpeitscher und eben nicht das unterprivilegierte Opfer des Systems.
Es gab ja auch viele Ängste, dass der Film quasi, wie auch der frühere Batman-Film, quasi ja, Shootings auslöst, gerade in den USA, wo sowas schon mal passiert ist, eben weil ja diese Figur da sehr viel Identifikationspotenzial bietet. Der ist halt derjenige, der von der Gesellschaft irgendwie vernachlässigt wird, ausgeschlossen wird und da dann eben keinen produktiven Umgang mit findet. Und dann kriegt er noch eine Waffe in der Hand. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant an dem Film, dass die Tatsache, dass er eine Waffe bekommt, ja eigentlich erst diesen Strudel auslöst, der ihn dann quasi zum Joker werden lässt, zur Gewalt greifen lässt. Ja, der Film ist da eben sehr ambivalent, wobei ich mich eben frage, ob diese Ambivalenz wirklich so gezielt geplant ist oder ob es nicht, ja, endlich ein fauler Umgang mit diesem Thema ist. Wie gesagt, ich finde diesen Vergleich mit dem Säurebecken aus dem Film von 89, dem Batman-Film, gar nicht so falsch. Es ist so als Plot-Device, als Element, um eine Geschichte erzählen, gar nicht so anders. Die Gesellschaft und die Armut dieser Gesellschaft wird eigentlich als Origin-Story genutzt, aber sie wird nicht wirklich weiter verarbeitet.
Aber was bietet denn der Film an konstruktiven Möglichkeiten, die Wut der Unterprivilegierten zu verstehen?
Zumindest sieht man ja ein paar Gründe für diese Wut. Zum Beispiel, dass die quasi gesundheitlichen Probleme quasi von Arthur Fleck, also dem späteren Joker, nicht ernst genommen werden. Seine Medikamente werden ihm gestrichen, weil eben nicht mehr genug Geld vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Also das wird schon ganz gut deutlich gemacht, dass dort eine Gesellschaft völlig vergisst, sich eigentlich um die prekär lebende Bevölkerung zu kümmern und die eben auch ja keine andere Möglichkeit teilweise sieht, das deutlich zu machen, außer eben laut zu werden. Ne? Da sind dann auf der anderen Seite dann eben auch sehr als Karikatur böse gezeigte Millionäre wie Thomas Wayne, die eben einfach auch wirklich nur herabblicken auf die Armen und sagen, ja, die müssen sich halt, die sollen halt Hose hochziehen, Schuhe zusammenbinden und halt arbeiten und dann kommen sie schon raus aus der Arbeit. Da zeigt sich schon so eine Blindheit für diese Strukturen. Aber eben auch die Lösung, die der Film anbietet, setzen sich halt genauso wenig mit diesen Strukturen auseinander wie Thomas Wayne, der quasi Antagonist des Films, das tut.
Wir lösen uns jetzt vom Film und kommen ins echte Leben, zumindest kurz noch, zum Hashtag unten. Über diesen Hashtag haben Menschen ihre Erfahrung beschrieben zu sozialer Diskriminierung und zu Klassismus. Ein Beispiel wäre, ich bin als Kind alleinerziehender, erwerbsloser Mutter aufgewachsen. Wir standen permanent unter Beobachtung. Wenn wir mal ausnahmsweise in der Pizzeria was essen waren, kamen sofort Sprüche wie, dass ihr euch das leisten könnt und das auf Sozialhilfe. Was hat dieser Hashtag gebracht unten, vor allen Dingen für unten?
Genau, also erstmal hat er eben eine Möglichkeit geboten, solche Probleme, die mit Armut einhergehen, erstmal zu sammeln, irgendwie unter einem Begriff zusammenzufassen. Das ist das Problem, dass Armut gerade in Ländern wie Deutschland eben meist relative Armut ist. Das heißt, die kann sehr unterschiedlich empfunden werden. Es gibt viele verschiedene Dinge, die darunter fallen können. Und mit dem Hashtag unten gab es jetzt zum ersten Mal so eine Möglichkeit, wo verschiedenste Leute eben da ja ihre Erfahrungen berichten könnten und diese sichtbar gemacht wurden. Und eben anders wie jetzt im Joker-Film, eben nicht durch Gewalt, sondern wirklich durch Teilen dieser Erfahrungen und sichtbar machen diese
Erfahrungen. Also überhaupt Sichtbarkeit. Wir machen den Deckel drauf mit Bitte um kurze Vervollständigung, möglichst in einem Satz. Klassismus und Klassenkampf in der Popkultur und im Popkulturdiskurs unterschied sich in diesem Jahrzehnt vom vergangenen insofern, als das
es mehr Thema war, häufiger vorkam und zumindest Lösungen und eine tiefere Auseinandersetzung spürbar wurde.
Für das nächste Jahrzehnt würde ich es hier als bereichernd empfinden, wenn
die Strukturen hinter Klassismus und Klassenkampf besser beleuchtet werden und ernster genommen werden von den Popkulturprodukten.
Das eine mediale Ding, was in diesem Zusammenhang zum ausgehenden Jahrzehnt alle nochmal in die Hand nehmen, sehen oder spielen und zum Hauptgesprächsgegenstand auf der nächsten Stehparty machen sollten, ist?
Sehr gern Disco Elysium.
Kenn ich, kommt mir bekannt vor. Dankeschön. Ja, man presse ein Jahrzehnt in ein eigentlich viel zu kleines, circa 15-Minuten-Gefäß und irgendwie passt es dann ja doch in so einem Kompressor, in dem man ja bekanntlich verdichtet. Und wenn Sie, wie wir, Lust haben, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen, dann abonnieren Sie uns doch, wenn noch nicht geschehen. Am liebsten über die DLF-Audiothek. Danke.